Guten Morgen. Wenn meine Stimme heute nicht ganz so klar ist und ein bisschen brüchig ist, dann liegt das an diesem sagenhaften Freistoßtor von gestern Abend, wo ich dann doch ein bisschen gejubelt habe. Verzeiht das bitte. Ja, wir fangen eine neue Predigtreihe an. Und zuvor, ich habe an Weihnachten ein Buch bekommen, also ein Hörbuch bekommen. Und die CDs, die sind seitdem, liegen die im Auto, in unserem CD-Wechsler und laufen eigentlich immer durch. Es handelt sich um das Buch Quality Land von Marc-Uwe Kling. Und es ist eine lustige Geschichte über eine mögliche Zukunft. Es wird ein bisschen schwarz gemalt in ein paar Dingen, aber eine Zukunft, die sehr von der Technik dominiert wird. Und da gibt es eine Szene, da ist der Protagonist Peter, sitzt in einem selbstfahrenden Auto, weil die meisten Autos da in der Zeit fahren alle von alleine und sind intelligent, können sich mit ihren Fahrgästen auch unterhalten. Und das tun die beiden. Die beiden unterhalten sich und fangen an, über Unfälle zu reden. Und das Auto erklärt, dass für das Auto sind Unfälle nämlich was Spannendes. Weil Unfälle sind für uns Menschen, wir können nur kurz reagieren, da kommt irgendwas, zack, wir müssen entscheiden und aus dem Affekt machen wir irgendwas. Bei Maschinen, die lange Zeit haben, die schneller ihre Rechenprozesse haben, für die ist es eher ein moralisches Problem. Überfahre ich den? Was mache ich? Und in diesem Zug erklärt das Auto Peter, dass wenn ein Auto einen Unfall baut, einen Fehler macht, sich falsch entscheidet, dann lernen alle anderen Autos mit und werden diesen Fehler nicht nochmal machen. Und bei den Menschen, bemerkt Peter, ist das ja ein bisschen anders. Da kommt es ja nicht nur vor, dass einer macht einen Fehler und der nächste macht den gleichen Fehler, sondern ist ja oft sogar so, dass der gleiche Mensch den gleichen Fehler öfters macht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber manchmal lernen wir ja nicht so gut aus Fehlern. Und deswegen wollen wir uns in dieser neuen Predigtreihe Begegnungen anschauen, wo Menschen Jesus begegnet sind. Und da was gelernt haben für ihr Leben, sich verändert haben. Und vielleicht ist das für uns ein Impuls, manche Fehler nicht auch zu machen und von diesen Erfahrungen mitzulernen. Das wäre wünschenswert. Marc, du kannst mal vorne den Flyer anwerfen. Das sind die nächsten 5 Sonntage, die auf uns warten. Spannende Menschen, spannende Themen. Und wie auch hier steht, geht es heute um Zachäus. Und ich bitte mal die Annette, die Geschichte vorzulesen.
Zachäus. Dann ging Jesus in die Stadt Jericho hinein und wanderte durch sie hindurch. Da geschah etwas Besonderes. Dort lebte nämlich ein Mann namens Zachäus. Der war der oberste Steuereintreiber und war sehr reich. Er hatte den starken Wunsch, Jesus zu sehen und kennenzulernen. Aber wegen der Menschenmenge war ihm das nicht möglich, denn er war klein von Statur. Da lief er ganz nach vorn und stieg auf einen Maulbeerbaum, um Jesus sehen zu können. Denn der musste an dieser Stelle vorüberkommen. Als Jesus dorthin kam, blickte er nach oben und sagte zu ihm: Zachäus, steig schnell vom Baum herunter, denn heute muss ich unbedingt als Gast in dein Haus kommen. Da kam er schleunigst wieder herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Alle, die das sahen, regten sich auf und sagten: Das ist doch unerhört. Bei einem Menschen, der bewusst gegen Gottes Willen verstößt, ist er als Gast ins Haus eingekehrt. Doch Zachäus stellte sich hin und sagte zu Jesus: Herr, pass auf, ich gebe die Hälfte von dem, was ich besitze, den Notleidenden. Und wenn ich irgendjemandem zu viel abgenommen habe, werde ich es ihm 4-fach wiedererstatten. Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist Gottes Heil zu dieser Familie gekommen. Ja, wirklich. Auch dieser Mann gehört ja zu den Nachkommen von Abraham. Genau dafür ist der ewige Menschensohn in diese Welt gekommen. Er sucht und rettet die Menschen, die ihr Leben fern von Gott führen.
Eine Geschichte, die ich als Kind, glaube ich, 1000 Mal gehört habe und die richtig spannend fand. Ich fand das schön, ein Mann, der auf einen Baum klettert. Und ich habe, glaube ich, nicht verstanden, wieso das eigentlich eine Erwachsenengeschichte ist, weil ich das damals nicht kapiert habe, dass es für erwachsene Menschen meistens peinlich ist, in der Öffentlichkeit auf einen Baum zu klettern. Also bei mir ist es ein bisschen anders. Ich war jetzt vor 2 Tagen, sind wir hier gleich, der David und ich den Baum hochgeklettert, um einen Ast wegzunehmen. Aber normalerweise, ich meine, ihr könnt auch mal überlegen, wann ihr das letzte Mal auf einen Baum geklettert seid. Es wird bei den meisten wahrscheinlich ein bisschen her sein. Und ich glaube somit, dass ihr vielleicht sogar die Geschichte einen Ticken besser verstehen könnt, weil ich vielleicht eher mal auf den Baum kletter. Ich möchte die Predigt in 3 Teile einteilen, eben in 3 Schritte, wie diese Geschichte auch passiert. Dass zuerst die Szene auf dem Baum, das ist mal die erste Szene, die 2. Szene, dass Jesus kommt, die Konfrontation und das 3. bei Zachäus zu Hause. Fangen wir an mit der Szene auf dem Baum. Dieser Zachäus, wer war der da? Wer war das denn? Es war ein Zöllner, es war ein Steuereintreiber und damit jemand, der eigentlich von den meisten gemieden wurde. Also dieser Beruf war so gar nicht beliebt, also überhaupt gar nicht, weil das lag vor allen Dingen daran, zum einen durfte oder haben die Zöllner, die Steuereintreiber damals ganz willkürlich einfach Geld eingenommen. Da ist jemand zum Stadttor reingekommen, die haben gesagt, okay, du musst ja so und so viel zahlen. Ein Mindestmaß gab es ja, was sie an die Römer auszahlen mussten, was aber auch ins Ausland eben ging. Es ging nach Rom, da hat das Volk gar nichts davon. Und damit die Zöllner, die Steuereintreiber eben noch ein bisschen Geld für sich bekommen, haben sie eben nur noch einen Obolus draufgetan. Und bei dem einen ein bisschen mehr, wo sie gedacht haben, naja, ich brauche noch meinen Carport, da muss ich ein bisschen mehr Geld zusammen von dem fordern und bei manchen vielleicht ein bisschen weniger. Aber es war klar, dass diese Berufsgruppe richtig gemieden wurde. Vor allen Dingen, es waren jetzt auch nicht Leute, die irgendwie aus dem Ausland kamen, die man eh nicht mochte, sondern hier, Zachäus war ein Jude, war eigentlich einer vom Volk und er war klein. Und ich meine, es gibt ja nicht oft Größenangaben in der Bibel über Leute. Hier ist eine und Lukas war es irgendwie wichtig, das hier noch zu erwähnen, dass der klein war. Also kann man vermuten, dass der richtig klein war. Und ich weiß nicht, als Mann, wenn man richtig klein ist, da kann man schon mal ein bisschen drunter leiden. Vor allen Dingen als Kind, als Teenager, wenn man da auch schon sehr klein ist, kann man vielleicht hier sogar vermuten, dass der Zachäus da gehänselt wurde, dass der da schon sich vielleicht daran gewöhnt hat, eigentlich eher ein Außenstehender zu sein. Einer zu sein, der nicht ganz reinpasst, der von anderen gemieden wird und dann ist so eine Berufsgruppe zu wählen vielleicht gar nicht so weit hergeholt, weil er kennt es nicht anders. Vielleicht ist es ähnlich wie ein Frosch in einem Topf. Ihr kennt es vielleicht, wenn man einen Frosch in einen Topf voll Wasser tut und den ganz langsam aufdreht, das ist ein bisschen makaber, dann wird er nicht rausspringen, weil er sich einfach anpasst und merkt, ja, ist doch okay. Und es wird so langsam warm, bis es kocht und der Frosch tot ist. Das heißt, er merkt gar nicht, wie er immer weiter reinkommt. Der Zachäus, der merkt gar nicht, er hat vielleicht leicht angefangen, auch mit Selbstvorwürfen, mit dem, dass er gemieden wurde und immer mehr trennt er sich von anderen, immer mehr findet er sich damit ab vielleicht, mit dem, wer er ist, mit dem, dass er eben nicht so reinpasst, wird vielleicht noch unbeliebter und das kompensiert er, indem er vielleicht noch mehr Geld obendrauf schlägt und er ist jetzt an einem Punkt, mit Minderwertigkeitskomplexen und wird von allen gemieden und gehasst. Tolle Ausgangslage für diese Geschichte. Und was macht er? Jesus kommt, er hört das und er ist interessiert. Er hat viel von ihm gehört und sagt, okay, den will ich schon mal sehen, aber ist es ganz klar, mich lässt keiner durch. In der Geschichte heißt es, dass er auch zu klein war, um von hinten drüber zu schauen, was ich finde, eine witzige Vorstellung ist. Aber was macht er? Er sagt, okay, Jesus kommt da und da vorbei, ich kletter auf einen Baum, von da oben kann ich sehen und so ein Baum hat das Gute auch, man kann mich selbst oben sehr schwer erkennen. Also niemand erwartet, dass ein Mann oben im Baum sitzt, von dem her, wenn ich mich oben zwischen den Ästen verstecke, dann werde ich nicht gesehen, aber ich kann viel sehen. Und das will er doch. Zurückgezogen und trotzdem viel sehen, was passiert. Dieser Baum ist ein interessantes Symbol. Es ist ein Symbol für die Scham, die er empfindet, für seine eigene Person, für seine Minderwertigkeitsgefühle, für vielleicht auch der Angst vor der Konfrontation. Was würde passieren, wenn er zu Jesus direkt hinkommt und sagt, hey Jesus, ich will dich mal kennenlernen. Er mit seiner Geschichte. Der Baum ist ein Symbol für die Selbstanklage. Und es ist auch ein Hilferuf, vielleicht ganz versteckt, weil jemand, der auf einen Baum klettert, der sucht nach etwas. Der macht das nicht einfach nur aus Spaß, sondern da ist eine Sehnsucht in ihm, die er ganz versteckt zeigt. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht, wer du bist, wie du hergekommen bist, ob du dich damit identifizieren kannst ein bisschen und sagst, ja, so manchmal kenne ich das auch. Ich verkrieche mich auch manchmal auf einen Baum, weil ich Angst habe, irgendwie klare Stellung zu beziehen. Ich lieber ein bisschen im Hintergrund bleib und erstmal beobachte, was passiert denn so? Vielleicht empfindest du Scham für irgendwas. Ich kenne das zum Beispiel, wenn ich bei einem guten Freund zum Beispiel, ich bin immer ganz schlecht in Geburtstagen merken oder sowas. Und da habe ich einen Freund, der wohnt auch weiter weg und ich vergesse das immer, ihn zum Geburtstag gratulieren. Und er schreibt mir immer oder ruft mich immer ganz lieb an und das ist dann immer noch blöder, weil dann ist man ja in der Bringschuld. Und durch diese Scham, was bringt das oder was bewirkt das? Ich gehe einen Schritt zurück. Ich gehe nicht auf ihn zu und sage, hier übrigens, ist zwar gerade nicht dein Geburtstag, aber gerade denke ich dran, also telefonieren wir jetzt mal, sondern ich ziehe mich zurück, werde passiver, beobachte und versuche mich nicht angreifbar zu machen. Aus Scham, weil man der ist, der den Geburtstag immer wieder vergisst. Vielleicht kennt ihr das. Seid in Beziehungen, wo ihr euch irgendwas habt zu Schulden kommen lassen. Irgendwas ist rausgekommen, irgendwas Peinliches. Und anstatt auf Konfrontation zu gehen, zu sagen, hier, sorry, das tut mir echt leid, ich habe da echt Mist gebaut. Eher zurückgehen. Eher sich auf seinen Baum verkriechen. Und sagen, na, ich guck mal, was passiert. Oder es ist die Selbstanklage. Dass du sagst, ich habe so hohe Ansprüche an mich selbst, aber kann denen eigentlich nicht gerecht werden. Ich will so ein guter Vater, eine gute Mutter sein. Ich will mit mir selbst klarkommen. Ich habe hohe moralische Ansprüche an mich selbst, wie ich mich im Job verhalte, wie ich mich zu Hause verhalte. Aber die Realität schaut anders aus. Und ich kann mich gar nicht so gut angucken. Und sobald ich mit Leuten zu tun habe, wo es mir wichtig ist, gehe ich eher einen Schritt zurück und verkrieche mich auf meinen Baum. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst und wie es dir heute geht. Vielleicht kriegst du aber auch vor Gott auf deinen Baum. Vielleicht gehst du da auf Distanz. Vielleicht ist es die Angst, dass du sagst, ich weiß nicht, was passiert, wenn man sich ganz auf Gott einlässt. Ich meine, ist doch okay, man geht in Gottesdienst, man betet und irgendwie denkt sich, ja, ich bin doch ein ganz guter Mensch und das ist doch alles so in Ordnung. Aber wirklich mit ihm sich zu konfrontieren, mit Jesus darüber zu sprechen, was man an Mist gebaut hat, darüber zu reden, sich zu sagen, eigentlich habe ich es nicht verdient. Vielleicht sind es aber auch Zweifel, die du hast, wo du sagst, mir erscheint das mit Gott manchmal nicht ganz so plausibel und ehe ich mich auf irgendwas Dummes einlasse, gehe ich eher einen Schritt zurück, werde passiv. Oder du wurdest enttäuscht. Du hast gebetet für etwas Großes, hast große Hoffnung gehabt und wurdest enttäuscht und sagst, nee, also bevor ich das nochmal passiert, bete ich jetzt gar nicht mehr groß für die großen Sachen, sondern gehe eher in den Hintergrund, ich bete vom Essen, danke, dass heute schönes Wetter ist. Ich danke vielleicht für, dass Deutschland jetzt vielleicht doch das Achtelfinale gewinnt oder erreicht. Und man fängt ganz klein zu beten, ganz klein zu glauben und merkt gar nicht, wie man sich auf so einen Baum verkriecht, wo man sagt, wo man passiv wird. Aber was passiert? Was passiert in dem Moment, wenn Jesus die Bildfläche betritt? Was, wenn wir in dem, wie wir sind, entdeckt werden? Was, wenn wir es wirklich vor uns vor Augen hält, dass wir auf diesem Baum sitzen, uns vor etwas verstecken, aus Angst, aus Scham, aus was auch immer, und wir entdeckt werden. Wenn wir entdeckt werden, wie wir vielleicht für ein Treffen, das ausgemacht war, irgendwelche Ausreden gefunden haben, irgendwelche Notlügen aufgedeckt werden, das ist peinlich. Noch peinlicher geht's wohl kaum. Und was macht Jesus in der Geschichte? Und das ist eins, finde ich, vielleicht sogar die schönste Stelle in der ganzen Geschichte. Er ruft ihn beim Namen. Ich weiß nicht, ob er sich davor erkundigt hat oder das irgendwie schon wusste, wie der heißt, aber er steht unter dem Baum, bleibt stehen und ruft hoch: Zachäus. Er spricht ihn beim Namen an. Er kennt ihn. Er kennt dich. Wie wäre unsere Reaktion, wenn wir Leute entdecken und irgendwas aufdecken? Wenn wir Leute in einer peinlichen Situation entdecken? Wie reagieren wir als Gemeinde dazu, wenn jemand nicht ganz reinpasst, irgendwie sich blöd verhält? Wahrscheinlich wären so Reaktionen wie, dass man sagt, na, Isolation, das ist mal eine Sache. Weil was mit Zachäus schon von Anfang an lief, der passt nicht ganz rein, also meiden wir ihn. Also gehen wir am Baum am besten vorbei. Alles klar, der peinliche Typ bleibt da oben. Und wenn der wieder sich ein bisschen anpasst, unsere Moralvorstellung annimmt, seinen Job wechselt oder sonst was, dann kann er vielleicht wieder kommen. Aber der Anspruch ist da. Oder das andere, die zweite Option, dass wir sagen, na, ein schlechtes Gewissen ist schon gut, den mal zu machen. Sag mal, Zachäus, also ist das wirklich so eine gute Idee, dein eigenes Volk auszunehmen, zu betrügen? Mal ganz ehrlich, ist das wirklich so gut? Und man kann schön und schön bohren und schön schlechtes Gewissen machen. Wie gern machen wir das doch, oder? Wenn wir in einer Situation sind, wo wir im Recht sind, dann nochmal so ein bisschen schön schlechtes Gewissen machen. Oder Druck. Man geht vorbei und ruft ganz laut: Ach, Zachäus, du bist auf dem Baum. Was machst du denn da oben? Seht ihr das alles? Seht ihr das alle? Und richtig schön ihn vielleicht ein bisschen verarschen und genau zeigen, wer hier die Oberhand hat. Es sind, glaube ich, drei Möglichkeiten, wo, ich sag mal, viele von uns, ich mit eingeschlossen, sich vielleicht dafür sogar entscheiden würden, im Affekt. Aber was macht Jesus? Er ruft ihn beim Namen und sagt: Ich will dich besuchen. Ich will dich besuchen. Was für ein wunderbarer Satz, der voll Freundlichkeit ist. Zachäus, ich will dich besuchen. Er begegnet ihm mit Respekt und sogar mit Zärtlichkeit. Dieses "Ich will dich besuchen" ist so eine Aufwertung, dass auch alle Umstehenden, denen wahrscheinlich die Kinnlade runterfällt. Was? Den willst du besuchen? Wie schön ist das, wenn wir das selbst erleben, dass Gott uns beim Namen ruft, dich ganz persönlich anspricht. Vielleicht kennst du das, du sitzt in einer Predigt vielleicht sogar oder hörst ein Lied irgendwo im Radio oder im Gottesdienst, liest ein Buch, vielleicht sogar die Bibel, und merkst, da ist etwas, das ist wie für dich persönlich. Da ist etwas, wo dich irgendwas beim Namen nennt, wo du dich verstanden fühlst. Vielleicht auch triffst du einen Menschen, wo du merkst, der hat wirklich echtes Interesse an dir als Person, und dem ist erstmal egal, was du falsch gemacht hast, und er kennt dich. Vielleicht auch in der Stille. Ich habe für mich so eine kleine Hilfe geschaffen, dass ich mir so ab und zu, ich mache es auch nicht jeden Tag, aber mal so 10 Minuten Stille einräumen, wo ich dann auch Handy-Flugmodus mache und mir das so eine Zeit mache, wo ich sage, da bin ich einfach mal still. Meistens gehe ich da raus, spazieren oder so, wenn es funktioniert. Und das ist eine total gute Möglichkeit für mich, weil ich bete da nicht groß oder mache nicht irgendwelche großen Sachen, sondern einfach aber im Bewusstsein, dass Jesus da ist, und still zu werden. Und ich merke ganz oft, dass ich mich dann in den Momenten auf irgendwelchen Bäumen wiederfinde. Also nicht in Wirklichkeit, sondern ich mich wiederfinde, dass ich selbst mich irgendwo wieder verkrochen habe.
Irgendwelche Muster, die durchbrechen, irgendwelche Verhaltensarten, wie ich versuche, mein Verhalten irgendwie doch annehmbar zu machen. Wie ich doch versuche, durch irgendwas durchzumanövrieren und eigene Schwächen irgendwie vertuschen will. Und ich merke, wie Jesus mich annimmt. Ein Friede kommt, ich mich angenommen fühle, mich verstanden fühle. Und da kann ich das Bild verstehen, dass Jesus hier ihn beim Namen nennt. Und ich glaube, dass wir auch als Gemeinde da eine total tolle Möglichkeit haben und auch einen Auftrag haben. Weil genau das, was Jesus hier macht, ist unser Auftrag. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die auf irgendwelchen Bäumen sitzen und die es brauchen, sie beim Namen anzusprechen. Die es brauchen, nicht irgendwie denen was vorzulegen und was sie falsch machen, irgendwie reinzubohren und oder mal ein seelsorgliches Gespräch aufdrücken, sondern zu sagen, ich bin an dir als Mensch interessiert und ich will dich kennenlernen. Ich glaube, das ist der Auftrag, den wir als Gemeinde haben, füreinander, für Leute, die zu uns kommen, für unsere Stadt, dass wir rumgehen und schauen, wo sehen wir Leute, die auf Bäumen sitzen. Und die letzte Szene ist bei Zachäus zu Hause. Ich weiß nicht, wie ihr in Beziehung oder in Bezug zu Besuch so tickt. Also wenn ein spontaner Besuch kommt, dann ist mein erster Gedanke, wie schaut es zu Hause aus? Vielleicht kennt ihr das, sich gut darauf vorzubereiten. Also letzten Sonntag war ich darauf vorbereitet. Aber ihr kennt das vielleicht, wenn man einen spontanen Besuch bekommt, denkt, wie schaut's aus? Ich weiß nicht, wer von euch diese Facebook-Aktion kennt. Da gibt es immer wieder so Facebook-Aktion. Und es gibt so eine Aktion mit so Schwarz-Weiß-Bildern, wo irgendwie 7 Tage Schwarz-Weiß-Bilder gemacht wurden ohne Kommentar und sowas. Und das haben wir, meine Frau und ich, letztens beim Frühstück gesehen und dachten, okay, das probieren wir einfach mal nur mal aus. Aber haben unsere schlimmsten Ecken fotografiert, die wir in der Wohnung gerade hatten, also unaufgeräumt, also die allerschlimmsten Ecken, und haben die schwarz-weiß fotografiert. Und die sahen toll aus. Und das war, fand ich so verrückt. Du fotografierst deinen riesen Spülberg und es schaut plötzlich aus wie Kunst. Als wäre es gewollt. Macht das mal zu Hause. Geht mal mit dem Handy rum, geht auf Schwarz-Weiß und fotografiert mal eure schlimmsten Orte. Die schauen super aus. Das kannst du überall posten, das passt alles. Und alle denken, ist gewollt. Ich glaube, wir alle sind Meister darin, unsere schlimmen Ecken in Schwarz-Weiß zu fotografieren. Unsere Ecken, die wir in uns drin haben, so darzustellen, dass die gar nicht so schlimm aussehen. Vielleicht sogar gewollt. Na, ich bin ja so. Jesus ist nicht interessiert an unseren Schwarz-Weiß-Bildern. Jesus ist interessiert an unserer wirklichen Wohnung. Er will reinkommen und den Spülberg selbst sehen. Er will mit uns dorthin gehen, wo es eben vielleicht auch ein bisschen schmutziger ist. Und vielleicht denkst du jetzt, und dann macht er eine Liste und sagt, hier, das ist jetzt die To-Do-Liste, fürs nächste Mal ist aufgeräumt. Nein, das, was hier, und da, deswegen finde ich auch die Zachäus-Geschichte so cool. Er kommt nicht zu Zachäus und sagt, so, jetzt reden wir mal über die ganzen Sachen, die du ändern sollst, sondern dadurch, dass Jesus da ist, hat der Zachäus plötzlich Lust, etwas zu ändern. Es kommt von ihm raus. Und das, finde ich, ist so eine coole Botschaft, dass Jesus nicht der ist, der sagt, du musst dich erst mal ändern, du musst das und das und das auf die Reihe bekommen und dann komme ich viel lieber zu dir oder dann wird das und das besser, sondern Jesus kommt und schafft es, dass wir Dinge machen wollen, dass aufgeräumt wird. Der Zachäus zum Beispiel hätte sich viel leichter ein leichtes Gewissen schaffen können. Es gibt im Alten Testament oder Mose gibt es klare Richtlinien, was du tun sollst, wenn du geklaut hast. Dass du zum Beispiel das doppelt zurückzahlst. Also unter gewissen Sachen gibt es dann verschiedene Sachen, aber das Doppelte zurückgeben ist, glaube ich, das Maximum. Er gibt das Vierfache zurück. Das muss er gar nicht machen. Das heißt, es geht ihm gar nicht nur um irgendwie das schlechte Gewissen weggehen, sondern er macht das, weil er Lust drauf hat. Weil er sagt, ja, ich möchte aufräumen. Ich möchte von diesem Baum runter. Ich möchte von dem Baum runter, der mich irgendwo in mir selbst gefangen hält. Ich möchte da runter von der Selbstanklage, von dem Ausgeschlossensein, von der Scham. Ich will das weghaben und ist so begeistert von diesem Jesus, dass er sagt, das mache ich jetzt, das will ich tun. Und Jesus sagt, jetzt ist das Heil in deinem Haus eingezogen. Was für eine schöne Botschaft. Jetzt ist was passiert hier in deinem Haus. Und zwar nicht weil ich das Heil gebracht habe, sondern das ist jetzt hier, weil das entstanden ist aus dieser Begegnung. Weil jetzt etwas in sein Herz gepflanzt wurde, was diese neue Änderung verursacht. Ich will noch zum Schluss einen schönen Vergleich noch ziehen. Und zwar wird in der Bibel öfters darüber gesprochen, dass Jesus an einen Baum gehängt wird. Wir wissen, Jesus ist an einem Kreuz gestorben, aber es wird öfters auch als Baum bezeichnet. Was ist, wenn Jesus auf unsere Bäume kommt und dort unsere Scham auf sich nimmt? Er hat das gemacht. Er ist auf unseren Baum der Schande, auf unseren Baum der Schuld, der Selbstanklage, der Angst, der Dinge, die uns festhalten, die Dinge, die uns nicht offen sein lassen vor anderen, die hat er mit ans Kreuz genommen. An diesen Baum ist er. Und somit ist unser Baum eigentlich schon belegt. Eigentlich sind auf die Bäume, die wir uns so gern zurückziehen wollen, sind die Bäume von Jesus belegt. Und er sagt, eigentlich ist da kein Platz mehr für dich. Du brauchst dich nicht selbst anklagen. Du brauchst keine Angst zu haben. Du brauchst nicht schlecht von dir zu denken. Du brauchst sie nicht verstecken. Sondern Jesus sagt, ich will dich besuchen. Amen.